Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Freitag, dem 7. Dezember. Heute mit diesen Themen: Reden ja, handeln nein. Bilanz von der Klimakonferenz in Doha. Jenische, Manusch und Roma beginnen ihre Herkunft zu vertuschen. Diskriminierungen gegen sogenannte Fahrende nehmen zu. Paywall. Mauern sich die Schweizer Medienkonzerne zunehmend ein? Am Mikrofon begrüßt sie Benedikt Bachmann.
95,6. Rabe Info.
Zuerst aber hören wir Leonie Marti. Sie hat die Nachrichten.
IB hat gewonnen und kann doch nicht feiern. Im Stade Suisse bezwangen die Berner gestern das russische Anschi mit 3:1. Weil Liverpool gegen Udinese gewonnen hat, ist IB trotzdem aus der Europa League ausgeschieden. Der Entscheid war knapp. Udinese verpasste haarscharf das Gegentor zum Ausgleich gegen Liverpool. Der FC Basel spielte 0:0 gegen das belgische Gent und verbleibt in der Europa League. Personen, die einen Prostitutionssalon oder einen Escortservice betreiben, müssen künftig eine Bewilligung einholen. Diese Maßnahme ist Teil vom ersten bernischen Gesetz über das Prostitutionsgewerbe. Wie der Kanton Bern meldet, ist das Gesetzgebungsverfahren zum Prostitutionsgewerbegesetz seit gestern abgeschlossen. Mit den neuen Verordnungen sollen Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter besser vor Ausbeutung und Missbrauch geschützt werden. Zudem setzt der Kanton eine beratende Kommission für das Sexgewerbe ein. Das Prostitutionsgewerbegesetz tritt am 1. April vom kommenden Jahr in Kraft. Die Studiengebühren an den beiden eidgenössischen technischen Hochschulen ETH und EPFL sollen verdoppelt werden. Der ETH-Rat reagiert damit auf die steigende Anzahl der Studierenden. In den letzten 10 Jahren stiegen die Studierendenzahlen an den eidgenössischen technischen Hochschulen um 50%. Bisher bezahlten die Studierenden an der ETH Zürich und an der EPFL Lausanne 1250 Franken pro Jahr. Künftig sollen die Studierenden denselben Betrag pro Semester bezahlen. Wie der ETH-Rat vermeldet, ist er bereit zum Gespräch mit den Studierendenverbänden. Die Anhörung dazu startet im Frühjahr 2013. Silvio Berlusconi hat noch nicht genug. Gestern kündigte der italienische Ex-Premier an, dass er erneut für das Amt als Premier kandidieren werde. Der Entscheid des 76-Jährigen wirbelt zusätzlichen Staub auf in der italienischen Regierungslandschaft. Bisher wurde der Technokrat Monti von Berlusconis Partei der Freiheit PDL und der Demokratischen Partei PD unterstützt. Diese Unterstützung bröckelt jedoch. Bei der gestrigen Abstimmung zur Wirtschaftspolitik verließ Berlusconis Partei als Fraktion geschlossen den Senat. Damit kritisiert die PDL die Wirtschaftspolitik Montis. Und noch zum Wetter. Am Abend und in der Nacht sind Schneefälle zu erwarten. Am Samstag ist es zunächst stark bewölkt. Im Flachland wird es im Verlauf des Tages allmählich trocken und es gibt kurze Aufhellungen. Am Sonntag nach kalter Nacht ist es trotz dünner Schleierwolken recht sonnig, aber kalt. Die Temperaturen betragen um die -3 Grad.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Sie hören das Rabe Info, wir kommen zum ersten Hintergrundbeitrag. Heute geht die Klimakonferenz in Doha zu Ende. Es wurde viel verhandelt, doch waren die Erwartungen tief. Dies trotz der großen Dringlichkeit. Denn wenn die Menschheit ihren CO2-Ausstoß nicht jetzt massiv zu senken beginnt, ist das Klimaziel von einer maximalen Erderwärmung von 2 Grad endgültig nicht mehr erreichbar. Kurz vor der Sendung konnte ich mit Adrian Eschlimann sprechen. Er ist Leiter der Sektion Medien beim Bundesamt für Umwelt und in Doha vor Ort. Allgemein waren die Erwartungen an die Doha-Klimakonferenz gering. Was waren die Erwartungen der Schweiz?
Die Schweiz erwartet von dieser Konferenz, dass einerseits das Kyoto-Protokoll weitergeführt wird und dass sich andererseits auch die anderen Staaten, welche nicht im Kyoto-Protokoll sind, wie China oder USA, dass die sich auch engagieren, um die Klimaerwärmung zu bremsen.
Je länger wir zuwarten mit der CO2-Reduktion, desto teurer und mühsamer wird das Ziel überhaupt zu erreichen, und zwar das Ziel von einer maximalen 2-gradigen Temperaturerhöhung. Beginnen wir nicht sofort, besteht sogar die Gefahr, dass dieses Ziel überhaupt nicht mehr erreicht werden kann. Ist diese Botschaft angekommen?
Diese Botschaft ist hier schon angekommen, also sie wird auch immer wieder erwähnt, dass man unbedingt die Erderwärmung auf 2 Grad begrenzen muss, damit wir nicht größere Probleme bekommen. Das wird auch in allen Reden immer wieder gesagt. Das sagen wir vom, im Prinzip sind alle Staaten der Meinung, dass dieses Ziel müsse erreicht werden. Andererseits, wenn man dann sieht, was die Staaten liefern, also welche CO2-Verminderung sie hier versprechen oder auch umsetzen wollen, dann muss man sagen, und das sagt auch die Wissenschaft, das wird nicht reichen. Also im Moment sind wir, wenn wir so weiterfahren, etwa auf einem 4-Grad-Ziel. Und das genügt natürlich absolut nicht, um eben die Probleme, die wir haben könnten, zu lösen.
Der Klimawissenschaftler Thomas Stocker geht davon aus, dass der CO2-Ausstoß jährlich um rund 5% gesenkt werden könnte und müsste. Die Schweiz will ihren CO2-Ausstoß bis 2020 um rund 20% unter den Stand von 1990 bringen. Warum ist die Schweiz da nicht ehrgeiziger?
Die Schweiz könnte auch mehr als diese 20%. Im CO2-Gesetz, das ab Anfang Jahr dann in Kraft ist, steht drin, dass wir bis zu 40% reduzieren könnten. Der Bundesrat hat sich aber entschieden, hier aus Verhandlungsgründen anzubieten, dass wir sicher 20% reduzieren, allenfalls 30%, wenn die anderen Staaten auch handeln. Das hat mit Verhandeln zu tun. Also wir wollen auch eine Verhandlungsposition haben hier, die uns erlaubt, gewisse Forderungen zu stellen. Und Forderungen kann man dann stellen, wenn man nicht gleich alles schon auf den Tisch legt und gibt, was man hat, alle Karten, sondern wenn man gewisse Karten eben halt noch im Ärmel behält, um sie dann zu ziehen, wenn andere Staaten sich auch bewegen. Wenn jetzt hier in Doha beschlossen wird, dass das Kyoto-Protokoll weitergeführt werden soll, dann sind die Länder, die in diesem Kyoto-Protokoll drin sind, etwa für 15% des CO2-Ausstoßes auf der Welt verantwortlich. Und die anderen 85% kommen eben von China, USA, Japan, Kanada, Indien, Brasilien. Diese sind dann nicht abgedeckt. Und die Schweiz will in den Verhandlungen darauf hindrängen, dass auch diese Staaten etwas tun, um die Erwärmung zu stoppen.
Ist diese Strategie aufgegangen?
Im Moment sind wir mitten im Verhandeln. Es ist so die Schlussphase. Jetzt kommen die Verhandlungspapiere, die entscheidenden, auf den Tisch. Und jetzt schaut man, ob man da wirklich Konsens hat. Was man jetzt schon sagen kann, wenn diese Konferenz nicht grundsätzlich scheitert, dann haben wir mindestens, was die Verhandlungen angeht, einen Erfolg erzielt. Aber was die Klimaerwärmung angeht, haben wir eben noch nicht genügend Maßnahmen ergriffen, um die wirklich auf 2 Grad zu begrenzen. Und das ist ein bisschen ein Zwiespalt.
Das war Adrian Eschlimann, direkt aus Doha. Er ist Leiter der Sektion Medien beim Bundesamt für Umwelt. Um die Schlussdokumente wird noch verhandelt. Trotzdem ist schon jetzt klar, dass keine ehrgeizigen Ziele erreicht werden, so wie sie beispielsweise von Greenpeace gefordert werden. Um den Blick von der Schweiz noch etwas mehr nach Europa zu weiten, habe ich vor der Sendung mit Carsten Smith, Klimaexperte von Greenpeace Deutschland, gesprochen. Ich wollte von ihm wissen, wie seine Bilanz aussieht.
Es ist eine bittere Bilanz, denn bisher hat man sich überhaupt nicht einigen können. Es ist bis in die frühen Morgenstunden verhandelt worden, aber es liegen noch immer keine konkreten Vorschläge, wie es jetzt weitergeht, vor. Das heißt, das Kyoto-Protokoll, was Ende dieses Jahres aufhört, muss weitergehen und hier ist völlig offen, wie das weitergehen kann, ob es ambitionierte Ziele überhaupt geben kann und wie es mit der heißen Luft ist, also den Emissionszertifikaten, die Russland übrig hat und die müssen zurückgenommen werden, die dürfen nicht auf den Markt. Wir sehen ja, dass ohnehin der Markt mit Emissionszertifikaten überschwemmt ist, CO2 keinen Preis hat und damit müssen wir ambitioniertere Ziele in der nächsten Verpflichtungsperiode durchsetzen. Und das ist bisher in Doha nicht geschehen.
Die Beteiligten im Kyoto-Protokoll produzieren lediglich 15% des weltweiten CO2-Ausstoßes. Das heißt, 85% des CO2s werden von Ländern ausgestoßen, die bei Kyoto überhaupt nicht dabei sind. Ist es gelungen, diese Länder auch ins Boot zu holen?
Ja, da sollte es ja in Doha drum gehen, ein globales, international gültiges Klimaabkommen zu entwerfen, was dann 2015 verabschiedet werden kann und 2020 in Kraft tritt, weil sich tatsächlich die Situation von 1990, wo die Industriestaaten die Hauptverursacher waren, bis heute stark geändert hat. Also China hat einen rasanten Wachstum hingelegt und damit sind auch die CO2-Emissionen hochgegangen. Aber klar ist, dass erstmal die Industriestaaten, die historisch sehr viel CO2 emittiert haben, auch eine aktive Vorreiterrolle einnehmen müssen. Und deshalb guckt die ganze Welt auch auf Europa. Was geschieht in Europa? Gibt es hier ein glaubwürdiges Vorgehen, eine Vorreiterrolle, die den anderen dann folgen können? Und das ist versiebt worden. Und ich muss das zu großem Bedauern feststellen, dass gerade die deutsche Bundesregierung hier ein desolates Beispiel gegeben hat. Herr Altmaier ist mit Ambitionen nach Doha gefahren und hat angekündigt, dass die Europa auf -30% geht. Ein Schritt, der seit 3 Jahren von Europa erwartet wird. Und er ist dann eingeknickt in dem EU-Streit. Und das hat zu starken Zerwürfnissen geführt während der Klimakonferenz in Doha.
Doha wird nicht gerade als Klimabeispiel gehandelt. Was kommen von Katar für Signale, das Problem ernst zu nehmen?
Katar will ein Institut ja zusammen mit dem Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung zur Erforschung des Klimawandels gründen. Das sind durchaus positive Signale. Wie weit sie jetzt wirklich den Umstieg auch hin zu den erneuerbaren Energien mitverfolgen, das sehe ich noch sehr, sehr kritisch. Aber immerhin hat man auch im arabischen Raum verstanden, dass gegen den Klimawandel was zu unternehmen ist. Und da kann Katar tatsächlich auch Schritte machen. Immerhin ist Katar der Staat mit den weltweit höchsten Pro-Kopf-Emissionen. Also der CO2-Ausstoß pro Person in Katar liegt bei 38 Tonnen, während er hier beim Europäer bei 7-8 Tonnen pro Person liegt.
Sagt Carsten Smith, Klimaexperte von Greenpeace Deutschland.
Rabe Info 95,6.
Früher wurden sie Zigeuner genannt. Dann kam der Begriff Fahrende ins Spiel. Doch auch dieser Begriff ist eigentlich irreführend. Die meisten, Roma, Manusch und Jenischen, leben nämlich immer am gleichen Ort. Nur eine kleine Minderheit ist tatsächlich fahrend. Kaum aber treten die wenigen Fahrenden unangenehm in Erscheinung, werden gleich alle Mitglieder der Manusch, Roma und Jenischen in einen Topf geworfen. Diskriminierungen werden immer salonfähiger. Die Eidgenössische Kommission gegen Rassismus schlägt deshalb Alarm. Michael Spahr hat die Hintergründe.
Roma-Banden auf Tour, so stehlen Diebe den Bernern ihr Portemonnaies, schreibt der Blick. 20 Minuten titelt, Zahl der Roma in der Schweiz explodiert. Sie kommen, klauen und gehen, schreibt die Weltwoche. Wenn Roma in der Schweiz negativ auffallen, sind sie offenbar eine gern gesehene Schlagzeile. Geschichten von kriminellen Roma scheinen gut fürs Mediengeschäft zu sein. Die Eidgenössische Kommission gegen Rassismus, EKR, sieht darin eine gefährliche Tendenz. Die EKR-Präsidentin und ehemalige liberale Nationalrätin Martin Brunschwig-Graf ist entsetzt, wie Zeitungen alles sofort pauschalisieren.
Die Wahrheit ist, es passiert einige Sachen mit Roma oder andere, die vielleicht dann also nicht so gut sind. Und dann gibt es eine Pauschalisierung, das heißt regelmäßig, würde ich sagen. Und die Stimmung ist sehr schlecht und nicht nur für die Leute, die von außen kommen, das heißt von Ausland, aber auch die Leute, die Fahrende sind in der Schweiz, Jenisch und so. Und das geht so weit, dass man bemerkt, dass diese Leute also nicht ganz ausdrücklich offen sprechen können. Die haben Angst.
In der Schweiz leben 30.000 bis 35.000 Jenische. Etwa ein Zehntel ist heute noch fahrend. Sie haben schon immer in der Schweiz gewohnt, haben das Schweizer Bürgerrecht. Es gibt auch Schweizer Sinti, Manusch oder Manische, wie sie auch genannt werden. Statt mit ihnen zu sprechen, lassen Medien oft nur Polizei, Politiker und Politikerinnen zu Wort kommen. Laut Martin Brunschwig-Graf von der Eidgenössischen Kommission gegen Rassismus entstehen im Moment Studien, welche die Stereotype Berichterstattung unter die Lupe nehmen.
Wir haben vom Uni Zürich eine kleine Studie schon bekommen, wo man sieht, dass in der Schweiz das Thema Roma, Jenisch, Sinti und andere bringt mit selbst viele Pauschalisierung und auch eine Thematisierung, die nur für schlechte Fälle gibt, und die Leute, die in der Schweiz leben, Jenisch oder andere, nicht.
Wenn nur das Schlechte einer Bevölkerungsgruppe hervorgehoben wird, entstehen Rassismus und Diskriminierung. Die ehemalige liberale Nationalrätin und Präsidentin der Eidgenössischen Kommission gegen Rassismus, Martin Brunschwig-Graf, hat ihre eigenen Erfahrungen mit negativen Pauschalisierungen gesammelt. Sie zieht Parallelen dazu, wie heute mit Roma, Manusch und Jenischen umgegangen wird.
Wissen Sie, ich bin eine Freiburgerin und ich erinnere mich, wie in Genf die Freiburger gesehen waren. Das war in der 50er, 60er und fast 70er Jahre. Und das war nur für schlechte Gründe. Man hat nur von Freiburger gesprochen, wenn sie schlecht gemacht hatten. Das war so.
Heute genießen die Freiburger einen einigermaßen guten Ruf in Genf. Aber es kann auch anders kommen. Mindestens eine 500.000 Roma oder eben Zigeuner, wie sie damals genannt wurden, wurden vor 70 Jahren durch die Nazis ermordet. In Osteuropa, aber auch in Frankreich, gehört die Diskriminierung von Roma zur Tagesordnung. In der Schweiz ist jetzt höchste Zeit, eine solch unheimliche Entwicklung zu stoppen.
Mehr Hintergründe zu Jenischen, Manusch und Roma gibt es im Tangram, im Bulletin der Eidgenössischen Kommission gegen Rassismus. Den Link zur Online-Ausgabe finden Sie auf www.rabe.ch in der Rubrik Rabe Info.
95,6 Rabe Info.
Neben der gedruckten Ausgabe haben heute alle größeren Zeitungen auch eine Internetausgabe. Bisher waren fast alle dieser Angebote kostenlos. Teilweise werden die Printausgaben aber nur beschränkt online angeboten. Nicht alle Artikel oder nur gekürzte Versionen werden ins Internet gestellt. Jetzt wollen die großen Konzerne auch im Internet Geld für ihre Inhalte verlangen. Die NZZ hat bereits ein Modell eingeführt. Rigne und Tamedia werden folgen. Und dieses Modell heißt Paywall. Hinter diesem Stichwort verbirgt sich eine neue Technologie, die mediale Inhalte im Internet nur noch gegen Bezahlung verfügbar machen möchte. Und diese Idee findet bei den großen Schweizer Verlagen zunehmend Gehör. Gibt es also bald keine Gratis-Informationen mehr im Internet? Dazu meint der Journalist und Medienspezialist Nick Lüthi.
Nein, auf keinen Fall. Also die großen Gratismedien wie zum Beispiel 20 Minuten in der Deutschschweiz und in der Westschweiz, die werden immer gratis bleiben. Das haben die Verlage, also der Herausgeber Tamedia hat das immer klar gesagt, 20 Minuten wird gratis bleiben. Es ist allerdings so, dass die großen kostenpflichtigen Zeitungen, also die Zeitungen, die man im Abonnement erhält, die versuchen jetzt auch im Internet ein Abo-Modell zu etablieren mit einer sogenannten Paywall.
Vorreiterin ist in der Schweiz die neue Zürcher Zeitung NZZ. Seit September diesen Jahres hat die NZZ für das Online-Angebot eine Paywall eingeführt. Konkret heißt das, dass man 10 Artikel gratis anschauen kann. Dann muss man sich kostenlos registrieren. Und nach 20 Artikeln wird dann ein Abonnement fällig. Der Grund, weshalb es diese Gebühren braucht, ist einfach. Dazu Nick Lüthi.
Hinter dieser Paywall ist ganz einfach: Geld verdienen, Einnahmen generieren. Weil es sich zeigt, dass alleine mit Online-Werbung, also mit Anzeigen, ist kein ausreichendes Geschäft zu machen. Es braucht auch im Internet eine Mischung, eine kommerzielle Mischung aus Nutzergebühren, eben aus der Paywall, und kommerziellen Einnahmen mit den Inseraten.
Natürlich ist das System leicht zu umgehen. Das weiß auch Peter Hogenkamp. Er ist Leiter Digitale Medien bei der NZZ-Gruppe.
Das kann man umgehen, das ist auch die Meinung. Also das erste Umgehen haben wir ja sozusagen schon eingebaut, indem wir die Leute 20 Artikel gratis lesen lassen. Und wenn jetzt zum Beispiel jemand jeden Tag mit einem anderen Browser kommt oder sowas, dann kann er das noch ein bisschen rauszögern, das ist richtig. Wir setzen ganz bewusst auf ehrliche Leser, auf Leser, die sagen, ich will nicht nur auf dem Web lesen, sondern vielleicht auch noch auf dem iPad, das E-Paper. Da kann man es dann nämlich wieder nicht umgehen.
Also freiwillig für gute Nachrichten bezahlen? Die NZZ setzt voll darauf. Bisher haben sich auch bereits über 20.000 Personen registriert. Und wie viele Personen haben tatsächlich ein Abo gelöst? Dazu meint Peter Hogenkamp.
Wir geben noch keine Zahlen raus im Moment, wie viele Leute wirklich gezahlt haben, also ein Abo abgeschlossen haben, sind aber mit dem auch sehr zufrieden.
Zur Frage, ob sich dieses neue Modell durchsetzen wird, meint Nick Lüthi.
Das ist die große Frage, weil das Problem ist tatsächlich so, dass man den Leuten signalisiert hat, Informationen im Netz sind gratis. Und wenn jetzt das, was lange gratis war, plötzlich kosten soll, dann fragt man sich ja schon, weshalb kostet etwas, das es jahrelang gratis gibt. Die andere Erklärung ist, wenn viele Verlage, also wenn praktisch alle großen Zeitungen kostenpflichtig sind im Internet, dann bleibt einem gar nicht viel mehr anderes übrig. Außer man nimmt Vorliebe mit 20 Minuten.
Peter Hogenkamp betont auch, dass jetzt dafür alle NZZ-Artikel online verfügbar seien. Früher war das nur eine Auswahl. Die NZZ besitzt noch andere Zeitungen wie die Neue Luzerner Zeitung oder das St. Galler Tagblatt. Offenbar gibt es aber keinen gemeinsamen Artikelpool mehr, so dass man die NZZ-Artikel über das Tagblatt nachlesen könnte. Diese Woche hat der Verlag Rigne angekündigt, dass auch für den Blick eine Paywall angeführt werde. Bleibt natürlich die Frage, wie es mit den Berner Zeitungen steht. Die Berner Zeitung und der Bund sind im Besitze von Tamedia. Dazu meint Tamedia-Sprecher Christoph Zimmer.
Wenn diese Bezahlmodelle sich als erfolgreich herausstellen, dann ist ganz klar, dass wir sie auch auf andere Medien in unserem Haus, vor allem andere regionale Tageszeitungen, anwenden werden.
Doch bevor ein Bezahlmodell für die Berner Zeitung und den Bund eingeführt wird, steht erstmals ein Test beim Tagesanzeiger an. Und bis es soweit ist, wird die Konkurrenz genau beobachtet. Wann könnte es denn soweit sein? Christoph Zimmer meint,
wir rechnen damit, dass das nicht vor Ende 2013 der Fall sein wird.
Und die heutige Tagesanzeiger-Ausgabe ist bekanntlich im Newsnet mit anderen Schweizer Zeitungen wie dem der Bund oder der Basler Zeitung verknüpft. Bleibt der Test auf den Tagesanzeiger beschränkt, bieten sich auch bei diesem Modell viele Lücken, um die Zeitungen weiterhin gratis zu lesen. Wenn die etablierten Zeitungen kostenpflichtig werden, ist das für Gratisangebote eine Chance, auch beispielsweise für das Berner Online-Medium Journal B.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das, meine Damen und Herren, war's für heute und für diese Woche vom Rabe Info. Das nächste aktuelle Info hören Sie nächsten Montag um 11 Uhr. Nachhören kann man das Info jederzeit unter www.rabe.ch. Verantwortlich für die heutige Sendung waren Leonie Marti, Michael Spahr und Benedikt Bachmann, der Sie auch am Mikrofon durch die Sendung begleitet hat. Merci fürs Zuhören. Ich wünsche euch allen ein sonniges Wochenende.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.